Ganz herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf, sonst hätte ich in Bonn sein müssen. Und das hätte heute Morgen bedeutet, etwas merkwürdig, mitten in der Passionszeit üben wir in Bonn heute Morgen Osterlieder. Wir haben am nächsten Sonntag die einmalige Gelegenheit, dass unser Gottesdienst live im ZDF übertragen wird. Ich habe Ihnen ein paar Einladungskarten mitgebracht für den Ausgang, nicht damit Sie kommen, aber damit Sie Ihre Nachbarn einladen. Das ist eine Riesenchance, etwa 1 Million Zuschauer die Botschaft weiterzugeben, Jesus lebt. Wie sind wir da dran gekommen? Das war ganz interessant. Wir hatten vor 4 Jahren schon mal einen Fernsehgottesdienst und offensichtlich war es nicht ganz so schlimm, so dass die EKD wieder bei uns anrief vor etwa einem Jahr, dreiviertel Jahr und mich fragte, ob wir bereit wären, sowas zu machen. Ich dachte, wenn es sein muss, gut. Was ist denn das Thema? Da sagten sie, ja, das Thema in 2014 ist Reformation und Politik. Da ging mein Kreislauf etwas runter. Und dann sagte mein Gegenüber, ja, ich weiß, Sie haben weder zu dem einen noch zu dem anderen was zu sagen. Aber am Ostern, da haben Sie doch was zu sagen. Da ist es bei uns schon ein bisschen dünner mit der Botschaft. Haben Sie gesagt, wir kommen zu euch nach Bonn. Also, ladet eure Nachbarn ein, vielleicht zu euch nach Hause oder ladet euch bei den Nachbarn ein zum Brunch und dann schaltet euch mal ein. Ich möchte den Text lesen, der uns heute gegeben ist durch die Kirchenordnung aus Markus 14 ab Vers 3 und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Soweit Gottes Wort, bitte nehmen Sie Platz. Die letzte Woche vor dem großen Passafest. Jesus ist eingezogen in Jerusalem als König. Kaum jemand hat das verstanden, weil die alte Sitte, dass der König auf dem Esel einreitet, war nicht mehr ganz so bekannt. Die Menschen haben ihm zugejubelt, haben Worte des Propheten und des Königs David genommen, haben Hosanna gerufen. Hosanna, du bist der König. Wahrscheinlich wussten sie nicht, was sie da singen. Und dann folgt eine letzte Woche der Auseinandersetzungen mit der geistigen Elite der damaligen Zeit, theologische Streitgespräche. Und dann ist es 2 Tage davor und Jesus ist zu Gast bei einem Simon, einem Menschen, den er wahrscheinlich geheilt hatte. Hier heißt es Simon der Aussätzige in Bethanien. Dort hatte Jesus ja so eine Vorhut mit Lazarus, Maria und Martha. Und offensichtlich gab es dort noch mehr. 2 Tage noch. Und Jesus weiß, was passieren wird. Er hat es deutlich vor Augen. Und das ist ja nicht nur dieses körperliche Leiden. Das wird mir mit der Zeit immer bewusster. Hier kommt ein ganz anderes Leiden, dieses Leiden, das Sünde verursacht. All das wirft seine Schatten schon voraus. Einige Leute damals wie heute meinen ja, Dogmatik und Lehre und das richtige Bekenntnis, das sei schon alles. Ja, das ist auch nicht schädlich. Aber letztlich geht es immer um Begegnung. Es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen und damit dem lebendigen Gott begegnen. Es geht darum, dass sich Himmel und Erde berühren. Dann geschieht Lebensveränderung. Dann kann Glaube in uns geschehen. Und auch die Passionsgeschichte ist voller solcher Begegnungen. In unserer Geschichte ist die Rede von einer Frau. Sie hat keinen Namen. Meine, die liberale Theologie, die hat natürlich mit dem Text ein Problem. Die liberale Theologie sieht natürlich hier ein synoptisches Problem. Ich will das hier nicht großartig auswalzen, weil man in der liberalen Theologie davon ausgeht, dass Jesus nur einmal in 3 Jahren irgendwo zu Gast gewesen sein kann. Das sind wir ja auch nur, ne? Nur einmal in 3 Jahren ist natürlich völliger Humbug. Wir haben in den 4 Evangelien verschiedene Berichte über verschiedene Situationen, wo Jesus zu Gast ist und irgendjemand ihm etwas Gutes tut. Aber ihr Lieben, das kann doch. Also wo ist das Problem? Hier ist Jesus in Bethanien zu Gast und es ist eine namenlose Frau. Und namenlos heißt immer, du bist es. Wenn in der Bibel kein Name genannt wird, dann sind diese Geschichten unsere Geschichten. Dann könnten wir genauso darin vorkommen. Und wir lernen hier in dieser Geschichte etwas über Danken. Wie können wir danken? Nein, ich habe auch 5 Kinder und man versucht, denen das beizubringen. Ich kann mich auch noch an so schwierige Situationen in meiner Kindheit erinnern, wenn wir von Tante Käthe irgendwas geschenkt bekommen, was wir nun wirklich überhaupt nicht wollten. Sie wollte unseren Dank. Und dann schaute die Mutter einen streng an. Und dann irgendwann kam, und? Dankeschön. Ja, wir haben ja alle so unsere Geschichte mit Danken. Hier können wir danken lernen. Ein erster Gedanke, Dank, der nicht kleinlich fragt, reicht nicht auch weniger. Hätte es nicht auch ein bisschen weniger sein dürfen? Ich meine, das, was die Frau hier tut, sprengt jeden Rahmen. Das ist nicht das Übliche, das hat es noch nie gegeben, sowas. Das ist nicht mal mehr anständig. Das ist maßlos. Das gehört sich nicht. Vor einiger Zeit einen Bericht gelesen von einem Mann in Kanada, ein Christ, ein wiedergeborener Christ, der hatte 1 Million irgendwo gewonnen, natürlich nicht im Lotto, Christen spielen ja nicht im Lotto, vor allem nicht in Kanada. Auf jeden Fall hatte der 1 Million, der war so dankbar, dass er mit diesem Geld auf die Straße ging und die Leute fragte, brauchen Sie Geld? Und wenn die ja sagten, gab er denen einen 50-Dollar-Schein. Daraufhin kam die Polizei und hat ihn in die Psychiatrie eingesperrt, weil sie gesagt haben, der kann ja nicht ganz bei Trost sein. Der normale Gastgeber in der Antike, er wäscht dem Gast die Füße. Und wenn er dann reicher ist und freundlicher ist und der Gast willkommen ist, dann kommen so 1-2 Tröpfchen Salböl auf das Haupt. Wenn das die Frau gemacht hätte, niemand hätte sich aufgeregt. Aber ein ganzes Glas! Nicht Tröpfchen, sondern ein ganzes Glas, alles! Das heißt, sie zerbricht dieses Glas. Wir müssen wissen, Nardenöl, das war damals sehr wertvoll. Hier heißt es sogar unverfälschtes, kostbares Nardenöl. Das hielt man auf in solchen Glasgefäßen und dann tunkt man den Fingerchen rein und strich es auf den Gastgeberskopf. Ein ganzes Glas, einfach kaputt gehauen. 300 Silbergroschen, das haben die Jünger ganz schnell ausgerechnet. 300 Silbergroschen, das ist etwa das Nettojahresgehalt in der damaligen Zeit, also in Deutschland im Schnitt 35.000 Euro. Das ist doch wirklich verrückt. 35.000 Euro in einem Mal und für einen. Das ist verrückt. Das ist Geld aus dem Fenster schmeißen. Unser Text sagt, einige, das sind wahrscheinlich die Jünger Jesu, die beobachten das. Und da heißt es, sie werden unwillig. Das ist sehr freundlich übersetzt. Man könnte auch sagen, denen schwillt der Kamm. Ja, die kriegen Hals. Die kriegen Bluthochdruck. Sie schütteln den Kopf und sagen, klar, das kann nur eine Frau machen. Klar, die kann nicht rechnen. Die tickt nicht richtig. Die ist überkanditelt. Die hat ein psychisches Problem. Bei dem Evangelisten Johannes heißt es, dass Judas das sagte. Judas, der Kassierer. Hier in unserem Text, wenn ihr hineinschaut in den Zusammenhang, nach dieser Geschichte heißt es, und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn verriete. Also Judas war wahrscheinlich ausschlaggebend. Er war der Kassierer. Ich weiß nicht, wer hier Kassierer ist, aber der Job des Kassierers ist ja, das Geld zusammenzuhalten. Ich verstehe den Judas. Dank und Liebe, auch gegenüber Jesus, dem großen Messias, dem Sohn Gottes, ist ja alles schön und gut. Aber alles muss sein Maß haben, oder? Jetzt seid mal bitte ehrlich. Alles muss doch sein Maß haben. Man muss es doch nicht so übertreiben. Heiße Diskussion bei unseren Kindern, als wir unser Gemeindehaus neu gebaut haben, habe ich meine Kinder herausgefordert und habe gesagt, wie wäre das denn, wenn ihr auch etwas von eurem Geld opfert? Und dann diskutierten sie miteinander und sie wussten nicht, dass ich das höre. Ich war im Nebenzimmer und es war laut genug. Meine Tochter, die älteste Tochter, die ist sehr großzügig und sagte, ist gut, ich gebe 90 Euro. Als Kind. Ich meine, damals war sie acht Jahre alt. Oder sieben. Der große Bruder, 2 Jahre älter, ey, weißt du, wie viele Chipstüten das sind? Es war für mich sehr interessant, das zu hören, wie viel ist genug? Wie viel ist zu viel? Der Sohn wollte natürlich mir gegenüber auch nicht als geizig dastehen, also gab er 2 Euro. Ist immerhin einmal C-frisch im Angebot. Damit ihr mich versteht, es geht nicht um ein Geschäft mit Gott. Es geht um Dankbarkeit. Es geht nicht um ein Geschäft. Es geht nicht um einen Tauschhandel. Es geht nicht um einen Eintritt ins Reich Gottes und es geht auch nicht um einen Austritt aus dem Reich Gottes. Es geht auch nicht um ein Kirchgeld oder irgend so etwas. Wir haben ja viele Geschichten in der Bibel, die über das Geld handeln. Das ist ja das meistbehandelste Thema, weil das die Leute genauso damals beschäftigt hat, wie uns übrigens auch. Das ist die Geschichte von der armen Witwe mit den 2 Kupfermünzen. Sie gibt alles und Jesus sagt, das war viel. Nun, weder Gott noch der Kassierer freut sich, wenn im Kollektenbeutel nur Kupfermünzen sind. Aber kennst du die Situation? Wir werden es ja gleich haben, wenn der Opferbeutel rumgeht. Da passiert ja in uns irgendwas. Ist ja selten so, dass wir beim Frühstück darüber gebetet haben, wie viel wir da reintun. Soll es ja auch Leute geben, also ich gehöre nicht dazu. So, jetzt kommt der Opferbeutel. Eigentlich will ich ja gar nichts reintun, aber dann denke ich, da sind ja auch andere, die gucken zu, ne? Deshalb gibt es ja diese Form, dass man da so die Hand da drauf hält und dann so weitergibt, weil alle denken, da wäre ein Schein drin, der dann da reinfällt. So, das kommt also jetzt näher an mich. Ich habe vorher in mein Portemonnaie geguckt und sehe, ach du Schreck, da ist nur ein 5-Euro-Schein. Ich will aber höchstens 1 Euro geben. Kennt ihr das? Nee, überhaupt nicht, nee. Ich frage mal nachher euren Kassierer, wie hoch eure Kollekten sind. Teilt das mal durch 200, dann weiß ich genau, welche Kämpfe ihr durchsteht hier besonders. So, also 5-Euro-Schein, 1-Euro-Stück finde ich nicht, dann finde ich ein 2-Euro-Stück. Okay, das tue ich rein. Das war sparsam. Komme ich mir gut vor. Ich habe gespart. Noch sparsamer wäre es gewesen, ich hätte gar nichts gegeben und es wäre übrigens auch ehrlicher gewesen. Sparsam, ja. Das wäre sparsam gewesen. Aber entspricht gar nicht Gott. Entspricht gar nicht dem Wesen Gottes. Hat keine Ahnung von Dankbarkeit. Ihr Lieben, Jesus lobt nicht den Realitätssinn der Jünger, wobei Jesus sonst sehr nüchtern ist und sehr realistisch. Aber diesmal lobt er den Realitätssinn der Jünger gar nicht. Er gibt ihnen nicht recht, sondern er hat eine ganz andere Sicht auf das Ganze. Und er nimmt diese Frau in Schutz. Später wird deutlich, er sagt, diese Frau hat Entscheidendes begriffen. Ihr Lieben, Gott hat uns geschaffen als Entsprechung, so sagen wir Theologen, als Gegenüber. Gott hat uns gemacht, damit unser Leben und unser Sein ihm entspricht. Das heißt nicht nur, dass wir mit ihm sprechen, wenn er fragt, dass wir antworten, sondern dass unser Leben seinem Wesen entspricht. Und Sünde ist eben nicht nur Moral, dass wir irgendwas Falsches gemacht haben, sondern dass unser Leben ihm nicht entspricht. Diese Frau ist verrückt. Diese Frau entspricht Gott. Oder ist Passion nicht verrückt? Ist das nicht verrückt, was wir feiern in diesen Tagen? Oder ist uns das überhaupt nicht mehr bewusst? Hier kommt der Schöpfer dieser Welt. Nicht nur dieser Welt, sondern des gesamten Universums. Er hält es in seiner kleinen Hohlhand. Und er wird ein Mensch und lässt sich von Menschen schlagen und foltern und bespucken. Und sie lachen ihn aus. Ist das nicht verrückt? Lässt sich einer ans Kreuz hängen. Nackt fast, entblößt. Und die Menschen stehen da und sagen, wenn du so als Sohn Gottes bist, dann komm doch runter, wir würden sofort an dich glauben. Ist das nicht großzügig von denen? Und er hängt da und betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Ihr Lieben, das ist verrückt. Unser Gott ist verrückt vor Liebe. Und deshalb entspricht diese Frau ihm. Gottes Liebe ist genauso maßlos. Ein Gott, der im Alten Testament gefordert hatte, ich will keine Menschenopfer. Es ist mir ein Gräuel. Er opfert seinen eigenen Sohn. Das geht übers Gesetz hinaus. Das ist maßlos. Und das Ganze tut er nicht aus Schwäche, sondern aus Liebe. Jesus ringt nicht im Garten Gethsemane und fragt, Vater, kann es auch ein bisschen weniger sein? Sondern dein Wille soll geschehen. Und dann steht er von den Toten wieder auf. Ach, ihr könnt so froh sein, dass ich nicht Jesus bin. Was hätte ich gemacht nach der Auferstehung? Ich hätte aufgeräumt. Ich wäre zu den Pharisäern und Sadduzäern gegangen und hätte gesagt, da bin ich. Und nun glaubt, ich wäre auch zu Herodes gegangen und auch zu Pilatus. Und ich hätte sie, ach, er kommt nicht, um sich zu rächen. Er ist verrückt. Dann lest diese Ostergeschichte mal aufmerksam. Er hat es dreimal seinen Leuten gesagt, ich werde wiederkommen, ich werde auferstehen. Und dann gehen die Frauen ans Grab. Was machen, wollen die denn am Grab machen? Dem Auferstandenen begegnen? Nix bisschen. Die wollen nach dem Grab schauen. Die wollen ein Blümchen hinsetzen. Vergiss mal nicht. Und müssen mit der Kratze da rumhacken. Ja, und dann ist er plötzlich da und sie erkennen ihn nicht. Und dann begreifen diese Frauen, die sind ja in der Regel immer schneller, auch in dieser Geschichte, die begreifen endlich, worum es geht. Die gehen zu den Jüngern, sagen die Jünger, das Geschwätz der Frauen. Ihr Lieben, wenn ich Jesus gewesen wäre. Aber er ist anders, er ist verrückt. Gott sei Dank. Er kommt, um zu retten und zu lösen, zu ermutigen und dann zu senden. Wer diese Liebe Gottes nicht erlebt hat, der wird immer kleinlich fragen, darf es auch weniger sein? Geht's vielleicht auch ein bisschen billiger? So bis wir an die Schmerzgrenze kommen. Dank der kleinlich ist und mittelmäßig, der durchschnittlich und abgewogen ist, nicht verschwenderisch, er wird nie erfüllen. Ich habe in diesem Jahr Dankesbriefe geschrieben an Leute in der Gemeinde, die sehr viel gespendet haben. Und am vergangenen Wochenende kam ein Mann zu mir und sagte, ich danke dir für deinen Brief. Ich sage, das ist schön, ich habe dir doch gedankt, sagt er, ja. Ich habe mich das ganze Jahr über gefragt, ob ich verrückt bin. Danke, ich bin's nicht. Weil ich denen das geschrieben habe, du bist nicht verrückt. Es entspricht einfach nur dem Wesen Gottes, sich zu geben. Also, Dank, der nicht kleinlich fragt, darf es auch ein bisschen weniger sein. Ein zweiter Gedanke, Dank, der nicht berechnend fragt, rechnet sich das eigentlich? Der Text geht ja noch tiefer. Es geht ja nicht nur darum, dass das maßlos ist, dass es für die Jünger zu viel ist, übertrieben, überkandidelt, sondern da ist ja noch der Vorwurf, so viel Geld und dann hinter vorgehaltener Hand für sowas Sinnloses. Das um den Kopf beschütten mit Öl. Was hätte man mit diesem Geld nicht alles machen können? Das ist die typische Frage der Männer. Muss das sein? Das rentiert sich doch gar nicht. Damit kann man doch kein Ansehen erlangen. Da irgendwo so hinter verschlossenen Türen dem Jesus 35.000 Euro auf den Kopf schütten. Das kriegt doch keiner mit, wenn es wenigstens öffentlich gewesen wäre. Wenn schon ein Opfer, dann vernünftig. Also mit einem richtigen Zweck. Dann will ich auch was damit erreichen. So viel Geld für eine Liturgie. Nur für so eine Dankbarkeitszeremonie? Und dann ziehen die Jünger, und das zieht immer bis zum heutigen Tag, den sozialen Trumpf. Man hätte das den Armen geben sollen. Habt ihr das auch schon mal gehört in eurer Gemeinde? Man hätte das doch den Armen geben sollen und können. Ich meine, wir, ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle der Jünger, wir hätten das nicht getan. Aber man hätte das ja doch geben können, ihr Reales der Zukunft. Wenn sie meint, sie müsste das tun, dann bitte zweckbestimmt und vernünftig. Was könnte man in der Mission nicht alles damit machen? Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr für die Mission spendet. Aber die Leute, die diesen Satz sagen, spenden in der Regel nichts. Für die, was könnte man damit nicht alles machen? Die Motive bei Judas sind zumindest nicht ganz ehrlich. Das wird deutlich. Das sagt Markus hier, deckt das schonungslos offen. Denn von dieser Begegnung her geht Judas sofort in den Tempel und sagt, was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch verrate? Das ist genau der Zehnte, 30 Silberlinge. Macht ein gutes Geschäft bei, ne? 3.500 Euro für einen Kuss. Und der Judas sagt sofort, ich bin dabei. Also dessen Motive waren nicht so ganz ehrlich. Aber ist das nicht grundsätzlich berechtigt, so zu fragen? Ist das vernünftig? Ist nicht Jesus selbst derjenige gewesen, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen? Ist nicht Jesus selbst derjenige, der gesagt hat, was ihr den Geringsten getan habt? Das habt ihr mir getan? Hatte Jesus selber nicht so einen Bock auf kostspielige Gottesdienste, sondern war eher bei den Entrechteten und Armen und Kranken? Der Chor der Vernunft stimmt den Choral für die Caritas an. Aber auch hier muss ich wieder sagen, Jesus gibt den Jüngern nicht recht. Das ist schrecklich für uns, die wir rechnen. Jesus gibt den Jüngern nicht recht, sondern er nimmt die Frau in Schutz. Damit ihr mich richtig versteht, Gemeinde muss rechnen. Gemeinde muss kalkulieren. Gemeinde muss budgetieren. Aber Gemeinde ist kein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende muss kein finanzieller Gewinn rauskommen, sondern Gott muss verherrlicht werden. Das müssen wir uns immer wieder, also zumindest wir in Bonn uns immer wieder sagen, wehe, wenn alles unter dem Gesichtspunkt des Zweckes gesehen wird. Lohnt sich das? Lohnt sich das, zu den Hottentotten zu gehen und Mission zu machen? Wenn wir alles verzwecken, ihr Lieben, bleibt geistliches Leben auf der Strecke. Die Anbetung verstummt. Das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Glaube, der immer fragt, lohnt sich das, wird keine Erfüllung erleben. Die Bibel vergleicht an vielen Stellen die Beziehung zwischen Mann und Frau mit Gott und uns. Stellt euch vor, ich bin verheiratet, ich gehe in den Blumenladen und sehe da Rosen. Und dann denke ich erstmal nach, lohnt sich das eigentlich? Verdient die das eigentlich so nach der letzten Woche? Kosten die schönen Rosen 2 Euro. Die Vorform vom Kompost ist runtergesetzt auf 50 Cent. Fange ich an zu rechnen. Ne? Hoffentlich schämst du dich, wenn das bei dir so ist. Weil das nicht geht, ihr Lieben. Weil das nicht passt. Die Beziehung zwischen einem Mann und Frau ist auch nicht verzweckt. 3-mal abgewaschen, dafür 1-mal Sex. Nein! So nicht. Das ist Hingabe, sich hingeben, sich verlieren für und in dem anderen. Und genauso ist das mit Gott auch. Die Jünger hätten es gar nicht den Arm gegeben. Und vielleicht ist die Aufregung der Jünger nur, weil sie merken, dass bei ihnen was nicht stimmt. So ist das bei uns ja auch, ne? Wenn wir merken, dass bei uns irgendwas nicht stimmt, dann fahren wir die theologischen Argumente hoch. Nein. Wer das Überfließende als überflüssig abtut, hat nicht begriffen, was Gott tut. Der Menschensohn gab sich hin. Er entleerte sich selbst, heißt es bei Paulus. Da ist die Rede von dem Glas Wasser. Er entleerte sich, er entäußerte sich selbst. Ein dritter Gedanke. Dank, der nicht ängstlich fragt, muss das denn jetzt sein? Jesus selbst redet so von alle Zeit und nicht alle Zeit. Also er redet von einem bestimmten Zeitpunkt. Vielleicht denken die Jünger, Vergeudung ist schon schlimm. Aber jetzt auch noch an einem, der in den Tod geht. Also Die Königssalbung, denn darum geht es hier. Die Könige wurden so gesalbt. Das Haupt wurde mit Öl übergossen. So wurde der König ausgerufen. Eine Königssalbung an einem politischen Leichnam, an einem, der am absteigenden Ast sitzt. Die Bibel kennt verschiedene Zeitbegriffe. Hat jemand eine Uhr? Ja, ich sehe, du, Nelly hat eine Uhr. Hat so eine Typ, ein Chronometer hieß das früher. Chronometer misst den Zeitraum. Das Problem bei diesen Chronometern ist, das ist ja eine Lüge. Wir denken immer, wenn es rum ist, fängt es wieder an. Ne, wenn es rum ist, ist rum. Deshalb ist die Eieruhr, also die Sanduhr, eigentlich ein viel besseres Zeichen für ein Chronometer. Ich messe einen Zeitraum. Nun kennt die griechische Sprache auch einen anderen Begriff, nämlich den Kairos, den Zeitpunkt. Und in der griechischen Göttersage war die Zeit ein Gott. Und dieser Gott ritt auf einem Pferd und hatte eine Glatze. Und auf der Mitte der Glatze war so ein Puschelhaar. Und wenn dieser Gott jetzt an einem vorbeiritt, musste man im richtigen Zeitpunkt die Gelegenheit beim Schopf fassen. Daher kommt die Redewendung. Wenn man zu spät kam, hatte man nur noch die Glatze. Kriegte man nichts mehr zu packen. So gibt es in unserem Leben bestimmte Zeitpunkte, die gilt es zu ergreifen. Und nicht zu fragen, muss das denn jetzt sein? Können wir das nie noch schieben? Heute ist Wetter nicht so gut. Es gibt Zeitpunkte, die müssen wir ergreifen. Das tut die Frau hier, vielleicht ganz unbewusst. Es kommen nämlich zwei Dinge bei Jesus zusammen. Die konnten nur hier zusammenkommen und sie sind wichtig. Er wird zum König gesalbt und gleichzeitig wird sein Leichnam gesalbt im Voraus. So sagt Jesus es selbst. Und ihr Lieben, das ist die Botschaft. Deshalb sind die 35.000 Euro auch nicht vergeblich angelegt. Weil diese Botschaft wird von dieser Frau an immer und immer um diesen Erdkreis gehen. Unser König, den wir eben besungen haben, ist ein König, der sich nicht zu schade ist, für uns zu leiden und zu sterben. Aber er ist der König. Eine Totensalbung verbunden mit einer Königssalbung. Und die Jünger, sie stehen daneben und sie wissen nicht, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen nicht, wo die Glocken hängen. Die Männer machen sowieso eine klägliche Figur in der Passionszeit. Gibt es in deinem Leben auch solche Zeitpunkte, wo die Frage, muss das jetzt sein, einfach falsch ist? Ja, es muss jetzt sein. Denn es gibt auch ein zu spät. Vielleicht ist das für dich in der Passionszeit der Schritt endlich, dich ganz und gar auf Jesus einzulassen, zu sagen, Jesus, ich nehme das an, ich will das glauben. Die Bekehrung ist so ein Kairos. Oder sich taufen zu lassen ist so ein Kairos. Oder zu sagen, ich weiß, da bin ich unversöhnt, das gehe ich jetzt an. Jetzt gehe ich es an, ich muss es angehen. Das gilt auch für Gemeinden. Ist auch solch ein Kairos, wo man nicht rechnen sollte, nicht taktieren. Die Frau spart sich nichts auf. Sie erspart sich nichts. Gerade darin entspricht sie ihm. Er sich auch. Sie verschwendet sich, weil er sich verschwendet. Amen.